Willkommen zu einer neuen Episode von Tech Tirol. Heute ist ein Thema, das mich voll interessiert. Und zwar tauchen wir in die Welt der Spielentwicklung in Südtirol ein. Wir erkunden ein bisschen das Phänomen der Game Jams. Und das Interessante noch dazu ist, wir gehen eine Frage nach, die aus der Community gekommen ist. Und zwar noch ein Talk mit Simon über die Game-Entwicklung, was sein Game was erstellt hat. Und wie gesagt, es ist Game Jams, was soll überhaupt sein und was das überhaupt funktioniert und was das überhaupt alles allgemein, wie das organisiert wird. Und ich freue mich heute voll, dass da gegen mir gegenüber der Hannes huckt. Er ist Vereinspräsident und nebenher Spielpädagoge, Vereinspräsident von Doom Gaming und organisiert die Game Jams mitunter mit. Und ist nebenher noch ein bisschen Game Dev Developer und ist auch Dozent für Game Design, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Hannes, freut mich voll, dass du da bist oder dass ich da herkommen gedacht habe, weil wir sind da ein bisschen durch die Wiesen und Wälder gefahren, damit wir da hergefunden haben. Das ich hat nicht hergefunden, aber auf jeden Fall cool, dass es geklappt hat.
Ja, danke, dass du da sein darf.
Kurz vorab, Game Jams. Mhm. Wie kann man sich das erklären, wenn jetzt einer herkommt und sagt, okay, oder wenn es ein Event organisiert, was ein Game Jam ist und sagt, na gut, was ist ein Game Jam überhaupt? Mhm.
Ja, Game Jam ist eine Gruppe von Leuten, die sich treffen für eine gewisse Zeit, meistens zwischen 24 und 72 Stunden, die sich zu Kleingruppen zusammenfinden und Spielprototypen, Spielidee entwickeln innerhalb von der Zeitvorgabe, angelehnt an ein Thema, was die Organisatoren vorgeben. Und ja, dann hat man die Zeit, macht, programmiert, designt, gestaltet und bis zum Schluss soll halt irgendwas rauskommen, was man sagen kann in die anderen Teilnehmer oder in der Jury, weil das hängt dann immer von ab. Ja, und nichts. Und da hat man einfach Freitun an der gemeinsamen Entwicklung von einer Spielidee.
Weil es organisiert ja die Doom Gaming. Mhm. Das ist der Verein, der, was mir erzählt, das letzte Mal, was ich mit Simon angerissen habe, das ist ein Verein, der sich für die Game-Entwicklung oder allgemein Gaming in Südtirol einsetzt. Auf der Website steht so ein bisschen, oder du hast mir gesagt, so ein bisschen Aufklärung zu dem Thema und dass man sagt, okay, das Game, weil viele Eltern denken ja, okay, Gaming ist ein Thema, so wie man Typo Spiegel TV sagt, hat Killerspiele, nicht?
Genau.
Dass das nichts Gutes ist und es als Verein macht sozusagen Aufklärung auch, dass das am Ende mit den Events, dass das als am Ende ein tolles Projekt ist, um das Thema von Game Developing weiterzubringen.
Genau, also die Aufklärungsarbeit probieren wir auch vielfältig zu machen. Also Lobbyarbeit und Vernetzungsarbeit der Gaming-Community in Südtirol einfach aufzubauen und zu fördern. Und Gaming als Kulturgut in Südtirol wie zu etablieren. Also eben die Killerspieldebatte haben wir allem noch, leider Gottes. Oder auch andere Thematiken, also es wird ganz oft in eine negative Schublade hineingeschoben. Da sind wir Südtiroler oft ein bisschen
traditionell
noch umgehaucht. und da probieren wir mit Events, mit Veranstaltungen, mit Projekten da dagegen zu arbeiten, Aufklärung zu machen, sei es eben bei der Gesamtbevölkerung und die was schon im Thema drin sein, einfach zu vernetzen und auch zu stärken und auch die Optionen und die Möglichkeiten aufzuzeigen, die im Gaming grundsätzlich stecken. Und ein Bereich ist eben das Game Development. Ich komme da auch unter anderem mal wie ein Außer. Und das ist mir auch ein besonderes Anliegen zu sagen, okay, da in Südtirol hat der Simon ja schon bei deinem Podcast schon einmal angesprochen. Es gibt nicht eine starke Community, es gibt kein großes Studio, wobei wir die Kompetenzen da hätten, wobei wir interessierte Leute da hätten. Wir haben eine Uni, die eigentlich alles in der Richtung schon unbietend hat, aber es noch nie geschafft hat, irgendwie einen Lehrgang zum Beispiel zu dem Thema zu machen, in einer Zukunftstechnologie, die ja. Oder in einer Branche, die riesengroß ist und, glaub Gott, in Situ ein Riesenpotenzial hat. Genau, und da einfach die irgendwie zusammenzubringen, die Leute, die interessiert werden da zu stärken. Und Game Jam ist eine Form, die haben wir jetzt ein paar Mal umgesetzt, hat es mal eine Pause gegeben und wir sind da wieder weiter drin, dass sich das weiter etabliert.
Und ich denke, das könnte sich perfekt tun, oder? Gibst du, oder wird auch von den Eltern oder jüngere Leute mitmachen, wäre da, denke ich, einmal gut Feedback kommen, denke ich.
Ja, also wir haben eine ganz breite Range von Leuten, die mitmachen. Großteil sind Studenten gewesen jetzt in letzter Zeit, weil wir es auch in Kooperation mit der Uni Bozen bzw. mit dem FabLab in erster Linie gemacht haben, aber auch an der Uni Bozen. Und dann sind viele Studenten, die unten eben in der Informatik sitzen oder im Design sitzen und so weiter, die haben sich da getroffen und sie haben es extrem gut umgekommen. Also wir haben innerhalb von den zwei Editionen, die was wir gemacht haben, bis noch hat sich dann die Zahl von ersten auf den nächsten Mal, ich glaube, vervierfacht von den Leuten, die mitgetan haben. Das hat sich voll umgesprochen und auch Wiederholungstäter dabei gewesen. Also wir kriegen super Feedback und eben auch junge Leute. Einer, der Roberto, hat mal mit seiner Tochter mitgetan. Mm. Der Roberto ist selber Spielentwickler. Er hat ein ganz kleines, feines Studio. Er ist einer von
da den
in Südtirol. Ja.
Ah.
In Dorftirol um. Er war vielleicht auch mal ein cooler Gespräch.
Muss ihm rausschneiden, nachher mal.
Ja, kann den Kontakt weiterleiten. Und sie ist so die jüngste Teilnehmerin gewesen. Sie war damals 9 Jahre alt. 9 oder 10 Jahre alt, ja.
Denkt man, sie ist auch wieder, wenn, sag mal, die Eltern schon ein bisschen mit Gaming zu tun haben, ist das komplett was anderes.
Ganz genau.
Also überhaupt in Südtirol, wie wir schon gesagt haben, ist sehr traditionell aufgebaut noch.
Mhm.
Und dann wird aber wahrscheinlich auch der Zugang ein bisschen anders sein.
Ja, es ist für viele das noch so ein Mikrokosmos, oder eigentlich ist es ein Makrokosmos, wo sie keinen Zugang haben für viele Elternteile oder Familien. Beziehungsweise das Album noch so ganz stark in, machen sie halt, aber eigentlich halte ich davon nichts Richtung geht. Und das merkt man halt viel. Die Tendenz geht schon in eine Richtung positivere Haltung, weil einfach logischerweise Eltern, die selber als Kinder gespielt haben, einen anderen Bezug dazu haben. Und mittlerweile, wenn das Medium ist 50 Jahre alt, die Spielewelt, sind halt die nächste Generation, die ist mit der Xbox, mit der PlayStation, mit der Nintendo aufgewachsen. Die haben jetzt vielleicht nicht mehr so die Berührungsängste. Da kommen aber dann wieder andere Probleme auf, weil es mittlerweile in der Spielewelt halt Formate gerade auf die Smartphones Spielarten gibt, die, wenn man sich nicht mehr erst befasst, vielleicht wirklich auch für Kinder nicht ideal sein. Und wenn ich da zu blauäugig oder eben sage, du, ich habe auch allem gespielt, das ist ja kein Problem, ich gebe alles in die Kinder, ist auch nicht gut. Also da muss man jetzt ein bisschen, glaube ich, eine gute Balance finden. Da sind wir alleweil ein bisschen als Gesamtgesellschaft dabei, uns in digitale Welten nochmal ein bisschen besser zurechtzufinden. Und halt im Gaming auch. Und da probieren wir halt ins und Tal dazu beizutragen, dass es halt besser geht.
Ich glaube, zu viel ist nie gut. Egal, ob jetzt Gaming oder ganz was andere Themen. Das ist,
ja.
Das ist ja, denke ich, auch eine schwierige Sache. Weil wenn, so wie es mir halt oft vorkommen, dass wenn ein Thema überhaupt über Gaming irgendwas falsch gelaufen ist, dass zum Beispiel jemand sehr viel Geld in Gaming verloren hat, ja, dann wird gleich das umgesprochen und hätte ich natürlich schon, weil es ist nicht gleich der eine ganz Fall, genau, was da existiert. Es gibt ja auch tolle Geschichten, wie zum Beispiel Game Jams, die organisiert werden und so weiter.
Genau.
Weil Südtirol ist ja ein bisschen, man kann sagen, es ist noch ein aufkommender Markt, ja, was das da hingeht. Also, denke ich mal, in 20 Jahren schaust du vielleicht schon anders aus, dass die Game Studios da lauter noch aufploppen, wenigstens. Also, ist non plus ultra.
Ja, logisch. Wir sind, wie gesagt, da ein bisschen, klingt halt blöd, ein bisschen hinten, aber wir sind sicher nicht die Gesellschaft, die bei technologischen Entwicklungen allem an der Speerspitze ist. Muss auch gar nicht sein. Weil ich glaube, oftmals ist es auch ein Vorteil, dass man gewisse Hypes erst einmal aussitzt und einmal ein bisschen schaut, wohin geht überhaupt die Geschichte und dann gut überlegt und mit einer guten Qualität in Märkte reinrutscht. Und selbst sind wir eigentlich als Südtiroler recht gut. Also lieber, glaube ich, mal 10, 15 Jahre mal zuschauen und dann sagen, okay, jetzt haben wir gesehen, wo geht es gut, wo geht es nicht gut, was funktioniert. Und dann starten wir richtig voll los. Und die bauen ganz stark auf das Selbst passieren wird. Es ist gerade im Moment ist der Gaming-Markt oder die Studios sind in turbulente Zeiten. Es gibt ganz viele Kündigungen, ganz viele Studioschließungen. Ich kenne einige Leute, die davon betroffen gewesen sind. Unter anderem war ich auch einer davon vor knapp einem Jahr. Dementsprechend ist es gerade allerweil sehr turbulent, aber gleichzeitig so Krisen sind allem wieder eine Chance. Und vielleicht ist es auch etwas, wo ein paar Leute jetzt in der nächsten Zukunft sagen gut und jetzt starten muss.
Weil du in der Studio warst, oder warst du
ja,
in der Studio?
Genau. Also ich war 2 Jahre als Lead Game Designer beim größten österreichischen Spielestudio, bei den Still Alive Studios.
Völlig
in Innsbruck.
In Innsbruck. Und, direkt in Innsbruck?
Ja, und die ist von der Südtiroler gegründet.
Ah, schau.
In Innsbruck, nicht
da. Es wundert mich auch natürlich, aber.
Genau.
Und dann warst du nachher wie als Game Developer.
Game Designer?
Game Designer.
Ja, genau, das ist in dem Moment, ich bin der sich die Spielideen, die Spielkonzepte ausdenkt und der Developer, also der Programmierer, muss dann das umsetzen, was ich ihm vorgeworfen habe. Eben in großen Studios ist das ganz oft dann schön aufgeteilt, die Rollen, weil so wie doch Simon so eine One-Man-Show ist, macht Sachen langsam. Ich muss mich in ganz viele Bereiche reinfuchsen und so weiter. Und eben, vielleicht bin ich halt eher der Programmierer und nicht der Audiotyp oder nicht der Künstler oder was auch allem. Und das hat, ein Studio hat halt einfach den Vorteil, dass ich verschiedene Rollen habe, die Spezialisten sein, die Experten sein und Sachen dann auch in der Qualität und in einer schnelleren Zeit ausbringen können als vielleicht ein Solo-Developer. Also, ich meine, es gibt super Solo-Developer, die alles in sich kombinieren. Genau. In der Studie geht es auch wie anders. Und ich war fürs Game Design zuständig. Wie gesagt, so Spielideen, Spielkonzepte, Regelsysteme, UX, UI Konzepte entwickeln und eben dann die ganzen Leute, die an einem Projekt arbeiten, zusammenzubringen, zu übersetzen zwischen die Leute, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ein Programmierer denkt ganz anders wie ein Artist.
Ja, dann so ein bisschen Schnittstelle zu sein.
Ja, genau, und den aber ein bisschen für Ausgleich sucht oder versucht, Sachen zusammenzubringen, ganz viel Kommunikation. Und eben als Lead Game Designer auch Führungsverantwortung für andere Game Designer gehabt und so weiter an die Projekte.
Also sehr kreative Arbeit.
Voll.
Dass man, wie kann man sich das vorstellen, dass man nur in einer Kammerle huckt und zeigt oder sich lange überlegt, wo was passiert oder wie funktioniert denn das genau? Das ist so ganz schwierig zu erklären.
Ja, nicht einmal so. Einmal muss ich sagen, ich habe das Studio ist remote aufgebaut gewesen oder relativ noch. Das heißt, die Leute sind überall verteilt auf der ganzen Welt. Es gibt ein Büro in Innsbruck und eins in Finnland oben, aber auch andere Personen sind auf der ganzen Welt verteilt gewesen. Und wir haben sozusagen über Discord eigentlich zusammengearbeitet. Das heißt, ich bin da in meinem Büro daheim gesessen, aber war eigentlich mit allen anderen oder mit meiner Projektgruppe in Kontakt. Permanenten Videokonferenz so fast schon. Und dann, wie läuft es dann noch? Ganz viel Austausch mit den anderen Mitarbeitern. Es werden Ideen, Brainstorming und so weiter gemacht. Dann gibt es wieder Phasen, wo man sich ausklingt, wo man so vor einem Zettel oder vor einem leeren Dokument sitzt und sich dann Sachen ausdenken muss. Ja, was könnten jetzt eine coole Mechanik sein für das Spiel? Müssen jetzt die Storyline für die Quests sich ausdenken, dann schreibt man zusammen Sachen nieder, wie könnte das UI-Konzept sein, dass man weiß, in welche Richtung man zuvor mal zu gehen hat. Also man muss sich alles, was in den Spiel der Spieler dienen kann, sick und hart, muss man sich zuerst einmal im Kopf durchdenken, auf Papier bringen, in eine Skizze, in was auch allem und das dann in die richtigen Leute wieder weitergeben, die dann sagen, okay, das kann ich umsetzen, das wird nicht so funktionieren, es wird funktionieren, aber da brauche ich 3-mal so lang, als wir mal Zeit haben. Und dann ist das allem so ein Aushandlungsprozess, so auch Prioritäten setzen und ja, das ist ganz spannend.
Und da hat die Kommunikation auch gut funktioniert, so, weil wenn man online, ist ja immer so, was ich mal denke, wenn ich online etwas mache, die Kommunikation, man sieht die Leute nicht, man kann nicht in die Augen schauen, nicht? Nachher, die sind ein bisschen schwierig, aber
ich denke,
bei Gaming wird es ein bisschen was anderes ausschauen.
Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir haben es gesehen, also man hat die Webcam hingeschaltet, man kann die Leute
ja,
sehen.
Ja, die Leute das sehen.
Aber es ist halt echt, da schon immer ein Filter dazwischen. Also es ist was anderes, wenn ich mit Leuten an einem Tisch sitze und zusammenrede, als wenn es online passiert. An das muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber es funktioniert gut. Es gibt unmöglich viele Berge Tools, die einem dabei helfen, um zum Beispiel Workshops online zu halten, wo man eben, sonst müssen die ganzen Leute aus der ganzen Welt in einen Raum hineinholen und es so einfach Kosten generiert, die nicht tragbar sein. Ja, und da logischerweise, aber eben so das Zwischenmenschliche, was sonst eben bei der Arbeit sonst eben fein ist, gehen wir mal Kaffee
trinken. Ja, klar, heil ist noch
nicht. Heil ist halt dann nicht.
Aber dann kann da ein bisschen ein Reiz sein, dann ganz genau, anders sein. Ja. Zum Gamer, ich bin ja meistens eher, also wenn es das zusammen reduzieren würde, ja, dass Gamer seine meistens allein in einem Raum und sein mit der ganzen Welt verbunden in der Lobby, wer weiß.
Genau.
Spielt man halt mit einem aus der Slowakei, der andere kommt aus Finnland oder aus Frankreich und die spielen halt miteinander. Nicht? Und so ist halt beim Game Design, so stellt man halt vor.
Genau, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also es funktioniert gut, wenn man sich darauf einstellen kann und da die richtigen Methoden wählt, wie man dann zusammenarbeitet. Aber es ist eine andere Art und Weise. Aber das, wie gesagt, ich habe es voll genossen. Es hat super funktioniert für mich. Das ist sofort wieder.
Aber du bist noch gegangen oder ist noch so eine schwierige Zeit gewesen?
Es sind noch schwierige Zeiten gewesen und leider Gottes hat mir jetzt das Studio sich verklären. Und da hat es halt mich auch getroffen. Aber wie gesagt, also ich bin mit dem Chef alleweil noch super in Kontakt und ich bin da gar nicht besser. Man, in dem Moment muss man schauen, die Firma irgendwo zu retten. Oder ist das größere, das wichtigere Element. Und de facto ich als Freiberufler, ich war über so Werkverträge halt umgestellt, also so kontinuierlich. Ich habe genug andere Standbeine, wo ich auch gut noch weiter, oder jetzt alleweil gut weiterarbeite. Dementsprechend war es jetzt für mich kein so ein großer Schlag. Es war schade. Ja, ich habe gern weitergearbeitet zusammen, weil das Team super war, die ganze Stimmung war cool, wir waren auch coole Projekte drum. Aber ja, jetzt mache ich halt andere Sachen, mache jetzt wieder mehr für mich, mache Auftragsarbeiten für große Organisationen, Spielentwicklung im Kleinen und kann da jetzt wieder auch in der spielpädagogischen Richtung wieder mehr arbeiten. Also bei mir hat sich einfach gleich Fokus an mir verschoben und ja. Andere trifft es natürlich härter, die eben Leides machen, Leides kennen. Ja, das ist natürlich dann allem tragisch. Also das hat auch gute Kollegen, gute Freunde von mir getroffen, die ja jetzt wieder eben etwas anderes suchen müssen. Ja.
Aber wenn man so sehen, aber du hilfst noch sozusagen deine Erfahrung und deine ganze Expertise und so weiter in den ganzen Game Design, hast jetzt sozusagen auf die Jungen jetzt mit den Game Jams, dass sozusagen auch du hilfst, Donnerzeit auch wieder junge Leute dafür zu motivieren, das überhaupt zu machen. Weil ich kann mir vorstellen, viele junge Leute sagen ja, spielen, vielleicht spielen, wissen aber nicht, wie es im Hintergrund funktioniert. Und Game Jams sozusagen sind ein guter Spielplatz, um das zu probieren und auch mal zu hinterschauen, wie das überhaupt funktioniert. Und man auch, wenn es einem gefällt und sagt, das ist ja mega, das will ich weitermachen, so dann in die Szene in die richtigen Wege zu leiten.
Genau.
Und da dann nicht irgendwo auf dubiosen Geschichten hinzukommen, wo man dann irgendwelche komischen Games spielt, wie nennt man die, Trash-Games, die Sell-Geschichten und so weiter.
Nein, eben, also Game Jams sind sicher eine super Gelegenheit, um mal in hinter ihnen zu blicken, was steckt da eigentlich alles dahinter, wie läuft denn das so? Und das glaube ich auch, da vielleicht auch die Brücke zu schlagen, es ist so ein Gaming-Studio im Kleinen, um das einmal auszuprobieren, also zu sehen, ich kann oder muss mit anderen Leuten zusammenarbeiten, jeder hat so seine Expertise, ich bin vielleicht auch super Programmierer, aber ich kriege keinen großen Strich auf den Zettel ein, was soll ich denn da irgendeine Figur zeichnen? Aber jetzt sitzt da neben mir jemand, der zwar vom Programmieren keine Ahnung hat, aber der voll gut zeichnen kann und da in Pixelart aufgeht und so weiter. Und da dann zu sehen, okay, wir kriegen eigentlich in kurzer Zeit, wenn wir gut zusammenarbeiten, wenn wir als Team funktionieren, coole Sachen produziert, eine coole Idee da umgesetzt, das ist ein cooles Gefühl. Und da glaube ich, eben, kann sich dann ganz viel weiterentwickeln. Da tut man dann oft ein Blut lecken.
Also im Nachhinein, wenn das nachher öfter mal, genau. Kann man also das dann auch Leute noch in Kontakt bleiben und vielleicht dann auch noch weiterentwickeln?
Genau.
Hast du das schon mal erlebt, wo was schon
ja, ja, passiert? Ja, also ich habe es bei zwei Projekten erlebt, wo sie dann noch weiter drum geblieben sind, das weiterentwickelt haben, weil es ihnen so gut getaugt hat. Eine Sache ist dann eben auch beim ersten Game Jam gefördert worden, dass es auch umgesetzt werden hat können, wirklich in die Realität gekommen ist. Es war ein langer Weg und hat das war sehr aufwendig auch von unserer Seite her, beziehungsweise es hat dann einer von unserem Verein so ein bisschen übernommen, das zu begleiten. Das war schwierig. Und aber bis zum Schluss ist ein fertiges Produkt rausgekommen. Es war so eine Mischung aus Real- und Digitalspiel, so eine digitale Schatzsuche durch Bozen, Meran und Brixen.
So ein Schnipsel, ja.
Sozusagen, wie halt digital unterstützt gewesen ist mit QR-Codes und so weiter. Da haben sie das ganze System gemacht und Storyline und Grafik und alles Mögliche. War echt cool. Aber eben, aufwendig und das dann zu sehen, wie sie da drumbleiben, war cool. Und bei einem anderen auch. Und sonst, wenn man jetzt so im Internationalen schaut, es sind brutal viele Spiele, die aus Game Jams die Grundidee entstanden sind, die dann veröffentlicht geworden sind. Und also das ist wirklich so ein Inkubator, das ist so eine Keimzelle, aus denen dann ganz oft große Hitze werden können. Ja.
So, wenn man so für viele Hörer, manche Hörer werden hören, ja, wenn wir so jetzt über Game Jams reden, so werden irgendwo vielleicht die Alarmglocken leiten, das ist ja wie ein Hackathon in dem genau. Sinne. Ja. Also so die Struktur, dass ja. Man mit Leuten zusammenkommt, mhm. Man macht irgendwas, sei es ob es ein Game ist oder irgendein anderes Produkt und präsentiert das nachher.
Genau.
So, und das, wenn man so einen Vergleich sucht,
ja. In dem Sinne. Ja. Also so in der, ich denke jetzt so, die Zuhörer kommen aus der Tech-Richtung, Programmierer und so weiter, es ist genau das. Also ein Hackathon halt mit, wir entwickeln nicht eine App, sondern wir entwickeln ein Spiel. Und das trifft es eigentlich recht gut. Also ich habe zuerst auch an einige Hackathons mitgetan, wo ich dann auch ein bisschen Blut geleckt habe, wo mir das ganz gut gefallen hat und auch recht erfolgreich gewesen bei der SEM und die Ideenwettbewerbe. Und das geht halt dann in eine, so eine Richtung. Also ist halt klar, okay, da wird das Spiel entwickelt. Also international gibt es Unmengen von solchen Game Jams, wo man sich auch anmelden kann. Es gibt auch ganz viele online, also wo man jetzt nicht an einer physischen Ort hinkommt, sondern sich online dann trifft. Also kannst du dann wirklich mit Leuten aus der ganzen Welt zusammenarbeiten. Dann läuft es eben so remote.
Oh, ja,
kann man es auch mal ausprobieren, ist auch nicht so ohne. Habe ich einmal auch mitgemacht, einen, als Teilnehmer. Ja, war spannend. Und die dann gibt es halt die physischen, wie wir es jetzt immer zum Beispiel organisiert haben und alle möglichen Längen 24, 72 ihre gehen auch über Wochen und Monate, also zusammen kannst du dann sei es dann die Großprojekte, wo dann wirklich gesagt wird, okay, da ist ein ganzes Monat, was unter einem gewissen Thema steht und dann kannst du auch sie pulvern. Gibt es eben alle möglichen
Varianten. Ja, aber hast du dann auch lange Zeit, also einen Monat, Monat, wenn man es remote machen darf.
Brauchst du dann Sitzfleisch.
Ja, viel Sitzfleisch und aber dann kann man auch eine hitzige Zeit vorstellen.
Ja, ja, dann machst du dann wirklich so Projektmanagement, wie es halt bei einem kleinen Projekt oder bei Projekten in einem Studio ist, wo du das dann alles schön timen musst, wo du Prioritäten setzen musst. Das andere ist, wenn es so ein kurzes Format ist, dann pfefferst du halt aus und machst Sachen dreckig und
irgendwas kommt
aus und es geht, geht darum, schnell zu arbeiten und so. Genau.
Also ich denke eher, weniger sind dort, also die Spiele sind ein Teil, aber ich denke, das Spiel, der Fokus mehr ist halt, dass man die Leute irgendwie connecten kann. Oder?
Genau.
Dass da Leute herkommt, wie du gesagt hast, der Programmierer, der Designer, alle zusammen und die machen dann zusammen was, weil am Ende, wenn die Person da mitmacht, die wird sehr unwahrscheinlich, wenn sie in ein Studio kommt, alleine arbeiten.
Ne? Genau.
Und
nie.
Also es ist fast ziemlich wie Simon, der als One-Man-Show, wie du mir gesagt hast, ist eine Ausnahme. Aber manche kennen es, er ist da gut dabei. Er ist super dabei. Mhm. Aber in der Praxis, also in der in Business, wie soll man sagen, in der Wirtschaft, wenn die großen Studios sind, ist man sehr unwahrscheinlich allein.
Ja.
Und wenn du zwar gut programmieren kannst, aber dich schwierig ausdrucken kannst, na, ist schwierig, nicht?
Ja, ja, so, genau. So also da musst du dann Wege finden, wie du mit anderen Leuten gut arbeiten kannst. Und man, die Grundidee, wieso wir die Game Jams gestartet haben, war eigentlich genau das, zu sagen, wir bringen die Leute zusammen. Wir bringen interessierte Leute an einer Fleck, an einer Ort und lassen die sich vernetzen, lassen die sich kennenlernen und dann zu schauen, was entwickelt sich da dann draus. Also, da, ja, eben. Da sind wir jetzt noch weiter drum, dass sich das mehr etabliert und weiterkommt. Was wir halt gemerkt haben, durch den, dass wir es bis jetzt allem in Bozen gemacht haben, ist es halt sehr bozenzentriert. Und wir haben keine Übernachtungsmöglichkeiten gehabt, das ist auch ein bisschen eine Problematik gewesen. Dann hat man eigentlich allem wieder mehr zu Hause fahren. Und sei gut für Leute, die von weiter weg sind, ist es halt
noch schwierig.
Genau. Es funktioniert dann nicht. Das heißt, da überlegen wir jetzt alleweil, wie wir es vielleicht anders gestalten können, ob wir es dezentraler machen können, dass an mehrere Orte das gleichzeitig stattfindet zum gleichen Thema, oder wir irgendwo eine Struktur finden, wo man auch wirklich über Nacht bleiben kann. Ja, da arbeiten wir jetzt alleweil an die Ideen und dann die Möglichkeiten.
Oder von wo kommen meistens die Leute aus Südtirol? Mhm. Also logisch, das Problem aus Südtirol, es ist sehr großräumig, also man hat weite Strecken zurückzulegen, wenn jetzt einer aus hintrigsten Gründen kommt, außer zu fahren, ist ja auch Strecke zu fahren.
Genau.
Und woher kommen die meisten Leute so aus deiner Erfahrung, wenn jetzt Bozen, sehe ich noch, klar, Bozen, Stadt ist nicht weit, wenn du aus der Stadt kommst, aber nicht durch, wenn jetzt eine Strecke hinter zu.
Ja, eben, wie gesagt, also zur Zeit, so wie wir es gestaltet gehabt haben, die letzten Male war es sehr bozenzentriert. Es sind viele aus Bozen und der näheren Umgebung gekommen. Wir waren, wo so Burghofen haben, waren noch einige Brixen, aber weit raus war dann nicht mehr. Logischerweise waren wir da jetzt auch noch gerade in die Anfänge von unserem Verein und von der Idee. Das heißt, die Mundpropaganda und die Buschtrommeln haben vielleicht noch nicht so weit gereicht. Jetzt glaube ich, wenn wir es jetzt machen täten, wären wir schon ein bisschen weiter, dass ins mehr Leute kennen und ja, davon schon gehört haben und sich dann vielleicht auch überwinden, zu sagen, da hinzugehen. Und ja, sei es dann noch das zweite Teil, eben so die Idee, okay, ich nehme mir da 2-3 Tage Zeit und geh da hin, ist natürlich nicht für jeden machbar und ist auch ein Hindernis. So. Das heißt, es waren jetzt unten, wie gesagt, ganz viele Studenten, die eh im Bozen unten gewesen sind, die gerade, wir haben es dann auch geschaut, dass die Prüfungszeit nicht genau zu einem reinfällt, die haben gerade im Moment nicht viel anderes zu tun gehabt und haben sich dann gedacht, ach cool, jetzt kann mein Gott, ob jetzt da 2 Tage schwüsst den Bozen umhängen oder
umhängen,
ist wurscht.
Ist wurscht, ja.
Genau. Und Sell ist sicher bärig für die Sam gewesen. Also das war so die Zielgruppe, die wir bis jetzt erreicht haben. Es haben relativ wenig Jüngere, also Oberschüler und so, haben jetzt nicht so gut mitmachen gekannt, weil wir teilweise die in Start unter der Woche gehabt haben, weil es eben von den Räumlichkeiten schwierig gewesen ist, das am Wochenende zu machen. Dann haben wir es halt eher in die Wochenmitte und gerade noch in Samstagvormittag hingeschoben. Heißt, die Leute müssen Schule gehen, haben Arbeit.
Klar, ist noch schwierig.
Genau, also das sind halt dann Abstriche gewesen, die wir bisher gemacht haben. Aber auch, jetzt hat man sich gewisse Rahmenbedingungen beim FabLab in Bozen unten geändert, haben wir mitgekriegt, wo vielleicht andere Sachen auch wieder möglich sein. Wir sind in Gespräche gewesen mit anderen Partnern, die auch angeboten haben, du, wenn mal was miteinander machen möchten. Wir hätten Räumlichkeiten, andere Strukturen, die man anders nutzen kann. Und da, wie gesagt, schauen wir ein bisschen die Zielgruppe vielleicht ein bisschen zu erweitern und so zu gestalten, dass mehr Leute mitnehmen können.
Ja, im FabLab ist es ja, wenn wir unten gewesen sind mit Alk, mit Stefan, haben sie ja erst ausgebaut. Also wir haben sie nur in Räumlichkeiten dazu auf der Workshop. Also ist einem auch wieder Platz.
Genau,
zum wieder. Zum Entwickeln, zum Schaffen, zum Machen.
Genau. Also, weil sonst waren wir eben umgewiesen auf Räume in der Uni. Und die soll können am Wochenende nicht oder können über Nacht nicht offen lassen, weil es rechtliche Bedingungen gibt und so weiter. Und eben, wir sind da alle auch abhängig von den Leuten, mit denen wir es miteinander machen und die Rahmenbedingungen, aber die ändern sich eben auch allem und dann können wir auch wieder Formate an.
An die Jugend und an die Interessierten machen. Also denke ich, da ist noch ein großes Potenzial dahinter, auch in Südtirol, weil wie viele Jahre machst du das jetzt?
Also wir haben es 2 Jahre gemacht und jetzt muss ich rechnen. Wir haben jetzt 25, ich glaube das erste Mal haben wir es 22 gemacht, dann 23, dann war ein Jahr Pause jetzt. Sozusagen, wir wollten hier dann nochmal eine Edition umsetzen, weil haben wir dann als Verein nicht mehr runtergekriegt, wir haben schon Fokus auf andere Sachen gelegt und das heißt, jetzt war es dann nächstes Jahr, hoffen wir, dass wir es wieder hinkriegen. Genau, das ist so ungefähr der Zeitraum, also ich sage vor 4 Jahren.
Das ist noch recht jung, ne? weil du ja kurz davor gesprochen, Verein ist noch auch recht jung, als das Verein entstanden ist. Genau, dass Doom Gaming auch eingetragener Verein
ist. Ganz genau, es ist eigentlich erst seit 2 Jahren.
Ah, genau.
Ist noch ganz frisch, noch in die Kinderschuhe sozusagen. Ja.
Aber ist auch dann wieder so eine Chance, das Thema in Südtirol ein bisschen voranzutreiben. Ja. Weil, denk mal, wenn es einen Verein gibt, so kann ich mir halt vorstellen, dass wenn jetzt jemand oder wenn irgendein Thema zu Technik oder zu Game-Entwicklung ist und man sucht Experten, dann meldet man sich Bank. Deswegen ist das Lobbying dann auch wiederum interessant für die Medien in der Hinsicht.
Ja, ganz genau. Und da merkt man, dass eigentlich schon sehr viel Bedarf da ist und auch Nachfrage da ist. Wir sind sehr aktiv auch in der Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen zum Beispiel. Wir sind jetzt ganz stark mit dem Bibliotheksverband in Kontakt, weil sie auch die Bibliotheken merken, das ist ja eigentlich das Kulturmedium des 21. Jahrhunderts und wir haben nichts, wir können ins Wenige aus und eigentlich das auch unter die Leute zu bringen oder das als Medium vorzustellen, war eigentlich auch Kernaufgabe von Bibliotheken vielleicht. Da wird jetzt so ein bisschen eine Initiative eingeschoben und wir machen Sommerprojekte mit Jugendlichen, wo wir unterstützen eben in Kooperation mit anderen Jugendeinrichtungen, wo wir als Experten hingehen und sagen, wir können ihnen die Leute Sachen erklären, weil auch zum Beispiel in der Jugendarbeit ganz wenig Expertise eigentlich da ist, zum Thema Gaming, obwohl alle Jugendlichen spielen. Aber da echt die Großteil nicht wissen, wo die Hände zu legen oder wie damit umgehen. Oder, ganz viel noch die alte pädagogische Einstellung ist, oh mein Gott, Spiele, also Videospiele, ja nicht, lieber gehen wir raus.
Ja,
so, ja, das ist so die Grundhaltung, wo wir eben auch viel Aufklärungsarbeit machen, wo wir mit Weiterbildung anbieten oder halt mit den Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten. Also da passiert ganz viel. Die Sache ist halt die, wir sind alle ehrenamtlich und kommen da auch an gewisse Grenzen. Wir haben dann teilweise ganz bescheuerte Doppelrolle, weil einerseits bin ich Spiel- und Medienpädagoge, das ist mein Job. Und mache Sachen, gleichzeitig bin ich Präsident von einem Verein, der das auch macht und bin ich halt so in der Ringschicht, mache ich das jetzt ehrenamtlich, aber kann oder darf ich überhaupt da Geld dafür verlangen, weil ich da dann in Interessenskonflikt reinkomme. Das ist allerweil so ein bisschen ein Dilemma, in dem wir stecken. Und die Förderungen sind nicht ermöglichen, dass wir Hauptamtliche umstellen. Also das ist eben das Problem, wenn auf Amtsebene sind wir alleweil noch ganz stark hin auch Aufklärungs- und Lobbyarbeit drin, zu sagen, Leute, das ist wichtig, da braucht es Leute, die in Leute wieder die das Know-how weitergeben. Wir kennen das, was da an Bedarf eigentlich an uns zurückgespiegelt wird, ehrenamtlich nicht mehr andecken. Ja, wir brauchen da eine andere Förderung, eine andere Struktur. Also das ist ein schwieriger Prozess, ein langwieriger Prozess, weil eben Gaming gerade auf der Ebene auch noch sehr negativ behaftet ist.
Also überhaupt, also ich kann auch, also es ist dann sehr viel Leute melden sich bei uns, so viele, nicht Leute, also viele Anlauf, also wie man gesagt, Jugendzentren und so weiter, melden sich bei uns schon auch. Also genau. Ist wirklich der Bedarf da, dass das gefragt ist. Also,
ja.
Eben. Für
Events, für Projekte, für auch eben zum Beispiel, wo wir intensiv die letzten 2 Jahre, ja, 1,5 Jahre jetzt zusammengearbeitet haben, wo das Fly in Auer, das Jugendzentrum, die uns einmal geholt haben, zu sagen, oh, wir brauchen Unterstützung im Bereich Gaming, die Kids spielen so viel. Und sie wissen nicht, wie damit umgehen. Und ob wir ihnen nicht helfen könnten, zu sagen, welche Verbots- und Regelsysteme man aufstellen kann, um das zu unterbinden, dass sie halt nicht mehr so viel spielen. Und dann haben wir, das war ganz cool, das war der Einstiegspunkt. Und in der ganzen Arbeit mit ihnen, jetzt haben sie einen Mitarbeiter unten, der live fürs Thema Gaming unten ist, und sie haben einen Medienraum eingerichtet, wo es Gaming einen Raum kriegt, wo es einen Platz kriegt, wo das ein Fokus wird von immer noch pädagogischen Arbeit, dass Jugendliche da hingehen können und ihr Hobby, ihre Leidenschaft ausleben können, da ein Experte unten sitzt, der ihnen da Sachen sagen kann, wie Tieren aufmachen kann, gleichzeitig aber auch auf die Gefahren zum Beispiel hinweisen kann, aber nicht über ein Verbots- und strikte Regelsystem, sondern eigentlich durch einen positiven Ansatz. Und das war eben das Ergebnis von 1,5 Jahren Zusammenarbeit und Begleitung und Diskussion und Elternabend und Workshop und so weiter. Und das sind die Sachen, die einfach bärig sein zu sehen, was man da dann erreichen kann.
Weil in der Schule, so in meiner Schulzeit, wird das ja gar nicht einmal umgesprochen, das Thema. Nicht? Das ist Medien, die Medien sein, wir kennen, also ich bin damit aufgewachsen, dass das ist ein Thema und so weiter. Mhm. Aber in der Schule leider gut, das ist das kein Thema, wahrscheinlich weil es einfach zu aufwendig ist oder ob es einfach, weil es ein Kostenfaktor ist oder auch wieder Workshops, die Lehrer dazu, denke ich, das ist noch ein schwieriges Thema, ist dazu, da aufzuklären. Und da eine Anlaufstelle zu haben, wie Doom Gaming, ist dann ein großes Potenzial, dass man Jugendliche in das Thema einbringt und ihnen sagt, hey, das ist nicht gleich Killerspiele, die das Thema umbringen will, sondern es ist, überhaupt Gaming ist ja so vielseitig, es muss nicht gleich auf Spielen, also über Computer sein. Ich meine, Brettspiele sind ja in dem Sinne Gaming.
Genau.
Weil ich war jetzt wieder, letztes Jahr war ich, weil alle 4 Jahre gehe ich mal aus in Köln zur Gamescom. Ja. Und letztes Jahr haben sie groß angepriesen, dass es auch einen eigenen Soul gibt, mit Brettspielen. So. Also ich bin mal hingegangen, das ist brutal. Da siehst du ja wirklich Leute, weißt, das sind dann Gamer, nicht? Die spielen auf dem Tisch normal. Ja, das ist ja auch Gaming. Nicht? Das ist einfach so faszinierend zu sehen und das gehört ja dazu.
Ganz genau.
Gibt es sowas bei einem Cup?
Ja. Schon? Wir haben jetzt im September, für alle Interessierten, das sogenannte Blackout Gaming. Das ist so eins von unseren Highlights jetzt. Ja. Da gehen wir 3 Tage auf dem Figeljoch ein und spielen ohne Strom. Also Blackout.
Ja, okay, jetzt macht es Sinn. Ja.
Ja, das heißt, da wird gleich analog und draußen und Action-Sachen und Pen and Paper-Rollenspiele und narrete Brettspiele, die du sonst nie irgendwo im Leben wird gespielt. Lachrichtung, also Live-Action-Roleplaying ist ja wieder drin. Und wir haben allem in Bezug aber auch zu der digitalen Welt, weil zum Beispiel das Thema heuer ist Fallout. Also wenn man ein bisschen sich in der Spiele Historie wie ihn auskennt, ist eine von den wichtigsten Rollenspiel Franchises sozusagen, wo es um eine postapokalyptische Welt geht, also nach einem Atomkrieg ist sozusagen die Welt am Abgrund und man kommt dann auch seine Bunker raus und muss jetzt da in den digitalen Rollenspiel da die sich retten, beziehungsweise die Welt der Viren retten. Und wir haben jetzt das Thema da eingesetzt, das heißt, man schlüpft da auch in die Rolle von der eigentlich digitalen Spielwelt. Die haben wir auch ein bisschen so als Hintergrundflavor überall einbauen und hat da so die Connex zwischen digital und real. Und ja, es sind, wir haben Platz für 40 Leute in den Haus. Letzten Jahre haben wir es komplett vollgekriegt. Ab 16 kann man eingehen, aber so Durchschnittsalter ist so bei Mitte 20. Hey, ist ganz cool, kommen auch eben ältere, junge und junggebliebene eben hin und verbringen da drei bärige Tag miteinander.
Und das ist halt echt schon eine andere Sicht, eine Sichtweise auf das Thema.
Ganz genau. Also die Alternative auch aufzuzeigen und zu sagen, okay, es, es spielt nicht mehr als, wie du sagst, eben live digital. Gamescom hat es mittlerweile auch verstanden. Und ja, und da arbeiten wir zum Beispiel auch voll in, mit dem Spieleverein Dings zusammen. Dings ist Brettspiele.
Okay.
Und das ist ein ganz starker Partner von uns, mit dem wir eben auch mal wieder Aktionen gemeinsam machen, wenn es dann in den analogen Bereich hingeht. Und ja, die sind da zum Beispiel auch ganz fest mit dabei.
Was jetzt gehört haben vor längeren, du hast, gibt es jetzt ja, ich weiß nicht, das unten in Richtung Elbbahn oder so, gibt es ja der
Spielecafé.
Spielecafé, genau.
Genau, der Erich.
Kennst du nicht?
Den kenne ich und das Coole war, bei der ersten Blackout Gaming Edition vor 4 Jahren ist er gekommen, da hat er noch in der Schweiz gelebt und hat seine Spiele mitgebracht und dann ist drüber geredet gekocht, und er hat da so eine Idee, ich weiß leider nicht, ob das schon so weit ist und hin und her hätte ich gern so ein Spielecafé in Südtirol gründen. Dann haben wir wie ein geredet oben und geschaut und hin und her und ein Jahr drauf oder ja, 2 Jahre drauf hat das dann effektiv umgesetzt. Also die, das war so, glaube ich, für ihn auch nochmal, man müsste mich nochmal direkt vielleicht fragen, aber ich habe so einen Eindruck gehabt, zu sehen, dass da so viele Leute zusammenkommen, die so eine Passion zum Spiel haben. Das hat ihm nochmal so einen Ruck gegeben. Nein, das kann man in Südtirol vielleicht schon auch umsetzen.
Ja, ich meine, man ist echt gut umgekommen. So wie es von, ich war leider noch nie zusammen, aber es ist echt ein großes Ding, dass dass da Brettspiele, das machen wir eigentlich ja gar nicht. Gell? Also ich denke, Brettspiele, das kann ich leid. Wenn man zu Roma geht, spielt man manchmal eigentlich nicht. Oder man spielt Warten oder so, das sind auch alles Games. Das ist so faszinierend. Und in die Game Jams macht das sowas auch?
Ja, genau. Also eben zum Beispiel bei der letzten Edition haben wir, also die erste war ganz klar in Richtung Digitales, aber dann haben wir gesagt, nein, eigentlich, wieso leise sind. Eben Spielen, Spielkultur ist viel größer. Das hat eben das Analoge ja auch drin. Und effektiv die Sieger vom letzten Jahr haben ein Brettspiel entwickelt. Wir haben ein Party-Game gemacht, voll cooles. 18 plus, muss man das so sagen. Weil jetzt ist so ein Chicken und Whisky und keine Ahnung, was alles kann.
Okay.
Also. Mal umgeschoben werden. Aber ist voll gut umgekommen und verdient bei der letzten Ausgabe in Sieg mit heimgenommen. Genau. Also man kann alle Varianten des Spiels beim Game Jam umsetzen. Das ist auch die coole Zusammenarbeit mit dem FabLab in dem Moment ideal, weil du dann wirklich Sachen lesen, drucken, 3D-Drucken kannst. Du hast dann alles physisch vor Ort, wo du Prototypen in kürzester Zeit herstellen kannst, wo du schon Tausende von Euro ausgeben.
Ja, das hat man, das denkst man gar nicht. Das passt ja dann perfekt zusammen.
Genau.
Ne? Weil wenn jetzt like, normaler Software, okay, Software brauchst du eigentlich like, einen Klopprechner, nicht? Genau. Also, ein Rechner oder ein Computer, aber wenn du wirklich Spiele, siehst du halt wirklich, was da rausgeht, wenn die Leute und wenn man dann einfach ein Loch in der Brett in die Porsche oder so, das ist halt dann ganz was anderes.
Ist ganz was anderes.
So als wenn man wieder auf die Eltern Sicht schaut, dann hast du da, sagen, wenn das Kind sich freut, okay, du hast, oder Jugendlich mit so einem Brett spielen kann, ist dann auch ganz, ja, ganz was anderes. So. Also, ich stelle mir das ganz spannend vor.
Ja.
Also,
nein, war echt auch berg zu sehen, wo da, es war auch Grastal letztes Mal, nein, Hälfte, waren digital und analog Spiele. Und da vielleicht auch noch eine kleine Klammer auf. Ich weiß nicht, ob Alwein unten ist. Der Eduardo, das war ein Dozent von Runi Bozen, der uns da auch als Experte sich die Zeit genommen hat, hin und wieder mal zuzuschauen zu den Gruppen und ein bisschen Feedback zu geben und so. Dann auch in der Jury gewesen ist. Und der Sel bietet zum Beispiel in Bozen an der Uni einen Brettspieldesign Kurs an, also okay. Ein Studio Generale wurde es halt einmal die letzten Jahre, ich weiß nicht, früher habe ich noch nicht hingeschaut, ob Ballerwein noch aktiv ist. Und es wurde dann, er hat dann erzählt, es ist extrem, er kennt, glaube 40 Leute davon nehmen, so maximal, und es haben sich 80 umgemeldet. Oh. Also er hat viel, also da war so ein großes Interesse von den Studenten unten oder auch von anderen Leuten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also das, eben, wie gesagt, das Potenzial ist riesengroß,
da auch in Südtirol. Ja, das ist unglaublich. Das ist schon echt faszinierend, ja. Weil Südtirol, nicht? Wir reden nicht über München, wir reden nicht über Wien, wir reden über Südtirol, dass da wirklich Leute dahinter sein, kann man auch verstehen, weil wenn du die dafür interessierst und du schaust, ja, so in Wien gibt es das, in München gibt es das, in Köln gibt es das, und in Südtirol gibt es nichts dazu, denkst du ja, wo sind wir denn es, wieder?
Ja, ja, aber eben, ich glaube, in Südtirol gibt es eigentlich viel, viel mehr, als man allen Mut, mich denen ins Leisch war, ins zu vernetzen. Also, wenn ich mir anschaue, also ein guter Freund von mir ist in Wien, ist auch Spielentwickler, hat erst letztes Jahr ein Brettspiel veröffentlicht, da recht erfolgreich, Stich für Stich, ein bisschen Werbung, kann man sich mal anschauen, wenn man so gerne eine neue Watt-Variante ausprobieren will. Und sie haben draußen ganz klar eine Community, wo es sich regelmäßig treffen, wo es Testrunden gibt und so weiter. Es gibt Agenturen draußen, die Spielentwickler helfen, also Brettspiel reden wir jetzt, Sachen an die Verlage zu bringen und so weiter. Und das ist halt der Vorteil von der Großstadt.
Klar,
du hast einen kleinen Raum, Haufen Leute, die sich irgendwie notgedrungen, irgendwie dicht, du kriegst es mit. So. Und in Südtirol, glaube ich, haben wir einfach wirklich das Problem, durch den, dass wir so weit zersiedelt, unter Anführungszeichen, sein, und das klingt jetzt zart, aber wenn irgendetwas in Bozen unten ist, fährt der Finch gar nicht durch.
Klar, das
oder
ist
kriegt das auch nicht mit.
Ja, ja.
Und, oder der Pustra und so weiter. Und da die Vernetzungsarbeit zu leisten, finde ich in Südtirol interessanterweise so wie ein schwieriger. Bei uns läuft so viel noch über Mundpropaganda und bis dann irgendetwas zu den richtigen Leuten über Mundpropaganda hinkommt,
Kindern dauert's. Ja.
Plus haben wir noch das Deutsch-Italienisch alleweil noch. Das heißt, es gibt halt dann die deutschsprachige Community und die italienischsprachige. Da hast du schon leider die Hälfte von den Leuten, die eigentlich Schusspotenzial ist. Da die wir uns auch als Verein alle noch hart. Wir haben zwar schon gesagt, eben zu sagen, wir sind eigentlich für alle Sprachgruppen da, aber Großteil ist halt auch nur von den Mitgliedern deutschsprachig. Wir probieren zwar zweisprachig Sachen zu kommunizieren, aber wir tun es halt auf Deutsch leichter, dann kriegen gewisse Leute es nicht so mit. Aber da eben zum Glück zum Beispiel mit Biang, die Gameground in Bozen unten organisieren, arbeiten wir auch voll gut zusammen und sie sind gerade eben mehr im italienischsprachigen Raum unterwegs. Und dann probieren wir halt so in der Zusammenarbeit die Sachen halt für wirklich alle umzubieten und all so zu legen. Genau. Aber eben, es gibt brutal viel Leute. Also wir haben gerade zum Beispiel wieder Brettspiele. Es gibt eine Prototypen-Testgruppe von Leuten, die sich alle wieder regelmäßig treffen, um ihre Prototypen
zu spielen.
Und ist von Peter Ratschiller so ein bisschen initiiert, schon vor vielen Jahren. Und der hat auch schon ein Spiel vor vielen Jahren groß, also ausgebracht über einen Verlag und ist da recht aktiv in der Gruppe. Organisiert auch in Brixen draußen allem ein Spielautorentreffen im April, wo aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Spielautoren kommen, auch renommierte, um ihre Prototypen zu zeigen und Brettspiele zu testen, Ideen auszutauschen und so weiter. Die kommen von überall her.
Ja.
Aber Südtiroler sein vielleicht drei.
Okay.
und eben, das ist ganz interessant, wie sich das, aber das entwickelt sich jetzt alles glaube ich, gut in eine richtige Richtung. Es wird allerweil mehr vernetzt, man redet allerweil mehr drüber. Im Spielverein Dings probiert Leute zusammenzubringen, wir probieren Leute zusammenzubringen, wir gehen alleweil mehr in die Öffentlichkeit, um das Thema einfach auch präsenter zu machen und dann vielleicht wirklich Leute zu erreichen, die bisher in ihren kleinen Kämmerchen irgendwo gesessen sind und probiert haben, ihre Sachen und sich gedacht haben, ich bin der Einzige in Südtirol, irgendwas tut, und dann mitzukriegen, eigentlich gibt es da echt ein paar mehr. Und jetzt eben auch im digitalen Bereich auch. Also ich kriege jetzt auch alleweil mehr mit über Dang und da die, also über unseren Verein hat man dann schreibt man noch wieder und hin und her, dass es eigentlich in Südtirol echt ein paar gab, Spieleentwickler, also digitale, die aber alle entweder alleinig arbeiten oder in ganz kleinen Studios, wie der Roberto, Benedetta, in Dorftirolum, da sind zu zweit, zu dritt. Ja, arbeiten alleweil an einem Spiel über Südtirol, Südtiroler Legenden, ein ganz bäriges Projekt. Dann gibt es so einen Greden drin, habe ich mitgekriegt, dann eben jetzt habe ich über deinen Podcast mitgekriegt, dass in Leifers, ja, über Simon, ich glaube,
in Leifers, ja.
Jemand ist dann eben im Studio, wo ich gearbeitet habe, sind einige Südtiroler, die halt jetzt in Innsbruck leben.
Ja, klar.
Aber eigentlich Südtiroler sein, die auch das Know-how haben. Eine hat mir geschrieben aus Deutschland, die in Koblenz in einem kleinen Studio sitzt, Game Designerin, die Südtirolerin eigentlich ist, wo halt ausgezogen ist. Also die Kompetenzen sind da. Jetzt schauen wir halt, wie wir
alles zusammenzubringen. Ja.
Und da möchte ich jetzt schon auch in nächster Zukunft das nochmal mehr in Fokus nehmen als Verein. Sagen, man schafft es irgendwie, Treffen zu organisieren, ganz informelle, wie so Stammtisch-mäßig.
Jede
wer
Woche.
Lust hat, kommt man entweder online oder man sitzt irgendwo und wer Lust hat, kommt vorbei und man ratscht dahin und so weiter. Das war schon etwas, wo so ein Ziel von mir war, da die Leute zusammenzubringen. Und vielleicht eben über deine Community auch, wer weiß, vielleicht melden sich ein paar Leute.
Hellbar, auf jeden Fall. Ich denke, da viele vielleicht kennen den in Verein so in dem Sinne auch nicht, weil er vielleicht auch so jung ist.
Genau.
Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich?
Also, wir haben jetzt offiziell sind wir bei die 80 Mitglieder.
Haufen,
dafür. Das ist gut gegangen. Die wirklich Mitgliedsantrag, Mitgliedsformular gestellt haben. Und das sind jetzt aber wirklich ein Bruchteil von den Leuten, die bei den Events mitgehen. Beim Game Jam zum Beispiel sind viel mehr, also sind wir fast auf 100 Leute, die das letzte Mal mitgemacht haben. Glaube ich. Muss ich muss jetzt liegen. Ist jetzt schon eine Weile her. Oder wir machen auch so eine Gaming-Veranstaltung, haben wir die letzten Jahre gemacht, das Camp Together, wo wir 24 Stunden durchspielen. Und da sind bei den 200, 300 Leuten gekommen.
Come Together, so eine LAN-Party.
Das ist moderne
LAN-Party. Eine
moderne LAN-Party, genau, wo ganz viel Retro-Gaming gemacht worden ist mit dem Stoffel, der sich da einmal Hacks ausreißt, da seine alten Konsolen und Sachen zu bringen und ganze neue Teile macht. Die Leute haben gekannt, ihre eigenen Computer mitbringen, wir haben das Netzwerk aufgebaut, wir haben gekannt, 24 Stunden durchspielen, wir haben Virtual Reality Cup Area, wir haben Brettspiel Areal Cup, wir haben Talks Cup, wo über Themen geredet worden ist, eben aus der Szene. Ganz ein buntes Programm eigentlich allen. Genau.
Ja, Retro ist ja auch noch ein Thema.
Ja, Retro-Gaming ist ein Riesenthema.
Ah, in Südtirol?
Ja.
Okay, weil es ist ganz was, wir haben ganz eine eigene Szene. Ne?
Absolut. Also da gibt es ein paar Leute, die da voll drin sind. Eben der Stoffel. Das ist so der Haus- und Hof-Retro-Spieler. die sich da wirklich voll reinfuchsen. Und das ist auch ganz spannend ist, zu sehen, wir waren auch bei der Freizeitmesse in den letzten Jahren mit so ein paar alten Arcades unten. Und wie bärig das ist, wo dann die emotionale, die Kindheitserinnerungen wieder aufkommen von älteren Besuchern.
So die Nostalgie.
Und plötzlich sitzt da der 50-jährige Tata und spielt
Vor einem Röhrenbildschirm.
Ein Spiel und der 10-jährige Bus sitzt daneben ganz fasziniert und hat er erzählt, und wir waren da am Meer und das habe ich da 3 Tage lang jeden Tag 3 Stunden gespielt und hin und her. Und auf einmal ist vielleicht der erste Moment, wo der Bub so wirklich realisiert, der Tata hat wirklich auch früher mal gespielt.
Ja.
Ja, und eigentlich kennt er das ja und so weiter. Und da ganz bärige Erlebnisse mir gehabt haben. Also da bringt es wirklich so ein bisschen die Erwachsenen auch wieder in die Kinderrolle und die emotionale Verbundenheit, die Nostalgie. Und das, glaube ich, ist eine gute, erleichtert dann die Brücke zu bauen zur Realität von Jugendlichen heute und wieso die gern spielen und was die ja da machen. Und das ist ganz bärig. Kann man dann ganz viel damit dann wieder arbeiten. Da ist dann wieder der Pädagoge bei mir.
Weil die Spiele haben sich dann auch verändert. Also die Spielweise. Also früher haben wir halt noch vor dem Fernseher gespielt. Nicht?
Genau.
Mit der SNS oder mit der, wie haben sie ja gekauft, das war jetzt vor meiner Zeit.
Ja, da hat es die Amiga noch gegeben und eben die Arcade Stations, wo du hast müssen Minzen hinschmeißen, damit es gegangen ist.
Ah ja, die heißen ja.
Pac-Man und Street Fighter und so weiter. Da ist alles auf die Sachen gespielt worden. Total anders. Und das ist auch cool zu sehen, wie Jugendliche da dann drauf reagieren, wenn sie mit so alten Spielen konfrontiert werden, wo sie merken, erstens, eben, ich kann da nirgends speichern. Scheiße, ich muss da allem wieder von vorne aufhören. Da muss ich echt gut werden, damit ich irgendwo Progression sehe. Also das ist wirklich zeitaufwendig. Gleichzeitig ganz einfache Steuerungen, weil du wenig Inputs gehabt hast. Aber dann wieder die Komplexität in der Einfachheit. Also die Spiele im Vergleich zu jetzt waren früher bockhart. Also da gut zu spielen, war schwierig. Da hat es keine Tutorials gegeben, da hat er nichts geholfen, um herauszufinden, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich. Die sehr gnadenlos gewesen eigentlich. Du hast die 3 Leben und fertig. Da hat es dann halt mitgegeben, eine Health Potion da und die rennen da hin.
Und der Cheat-Code Sam.
Cheats hat es da schon auch schon, sehr okay, schwierig. Oder eben, ich habe früher keine Hilfe, also keine Ahnung, wenn ich heute in einem Spiel stecken bleibe, dann google ich und kriege eine Lösung.
Mhm.
Du, in die 80er Jahre oder 90er Jahre hat es kein Internet gegeben in der Hinsicht. Da hast du müssen selber draufkommen. Und dann ist drüber auf dem Schulhof diskutiert geworden. Dann ist geredet, wie hast du das jetzt gelöst und hin und her. Ja. Und nein, treffen wir uns. Also es war in der Hinsicht eine ganz andere Kultur dahinter. Und der hat sich halt jetzt auch entwickelt. Und das ist ganz spannend zu sehen, wenn... Wir haben jetzt Sommerwochen auch gehabt, eben, da war ich als Betreuer zusammen. Und da haben wir sie tagelang eben Retro-Games spielen lassen. Das war so bärig zuzuschauen. Und wie es ihm dann aber auch gefallen hat. Wo dann Borgitschen voll auf Street Fighter eingestiegen sind und die ganze Zeit gleich mal Button-Smashing gemacht haben. Und da macht Spaß gehabt, wenn sie irgendjemanden durch die Luft erschmissen haben, ohne zu wissen, was sie eigentlich tun. Und einen gewissen Charme hat. Und da eben, es interessant ist, so meine Generation, bei mir war Grafik noch ganz wichtig. Deswegen habe ich mich ganz als Jugendlicher im Hach getan mit alten Spielen, weil die waren dann nicht so schön und nicht so cool wie die aktuellen, die ich damals gespielt habe, als Jugendlicher. Und das merkst du, das existiert heute nicht mehr, weil Minecraft da das Level geschafft hat, wie Spiele ausschauen müssen, aber sie müssen Spaß machen.
Also ist Minecraft der Song gestellt, wirklich, weil Minecraft kennt, glaube ich, jeder. Kennen die Eltern schon da jetzt.
Ja, logisch.
Hell ist das Game...
Schlechthin. Also das überdauert wahrscheinlich die Jahrhunderte nicht, aber Jahrzehnte. Das werden wir ewig spielen. weil das ist rein vom Spielprinzip her sowas von... es ist ein Spielplatz eigentlich, es ist ja nicht einmal wirklich ein richtiges Spiel, sondern es ist eine Sandbox, du kannst da alles Mögliche machen, das bietet ganz viel und das ist so eingebrochen aufs Wesentliche und eben Grafik macht null
Sinn,
ist komplett irrelevant und das erleichtert jetzt, glaube ich, der ganzen Retro Welle, dass sie überhaupt aufkommen kann, weil für junge Leute das nicht mehr so essentiell wichtig ist, wie ein Spiel ausschaut. Es muss Spaß machen, ich muss da was tun können. Sie gehen dann auch zu alten Spielen leer zu.
Und da vielleicht Open-World-Games, weil geht es immer Minecraft ist ja das Open-World-Game, was man so kennt, nicht? Also, dass das noch ein großes Potenzial
ist. Ja, also eben Sandbox.
Sandbox.
Das ist das Sandbox-Game. Open World, ja. Da könnte man jetzt lang streiten, was jetzt Open World ist und was nicht. Das sind dann da kommt dann der Dozent bei mir.
Also, okay.
Aber das ist für ihn das kulturelle Leitmedium schlechthin. Und das wird es auch bleiben. Wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile, will ich komplett sagen, ich glaube 2008 oder 2009 oder sogar noch früher. Nein, ich glaube 2008 ist die erste Option rausgekommen. Weißt du, das sind jetzt 17 Jahre.
Ja, ja, es ist allem noch gespielt.
Es wird allem weiterentwickelt, es kommen allem neue Sachen zu und es wächst allem wieder eine neue Generation nach, die das Spiel wieder spielt. Das ist unglaublich.
Jetzt, ja, das ist brutal. Das kann ja aus meiner Minecraft-Geschichte erzählen.
Ja. Dass
da hat jeder irgendwie einen Bezug zu den Game. Also jeder kennt das eh.
Ja.
Und so, weil das ist ja vielleicht auch das Spiel, wo die Eltern auch so denken, oder wenn Eltern vielleicht nicht so erfahren in der Game-Szene sein und das Kind will Minecraft spielen, da ist das vielleicht auch schwieriger zu sagen, ja oder nein. Oder und so.
Ja, das ist ja. Minecraft ist nur das Spiel, was sie sich am ehesten spielen lassen, weil es nicht brutal ausschaut.
Ja, ja.
Das ist so die Variante, da wird niemand erschossen und so, dann geht es gut. Dass es ein totaler Zeitfresser ist und ein Rabbit Hole, in dem es sich für Tage drin verlieren kann, das wird dann im ersten Moment nicht so gesehen. Nein, aber es ist eben in der Hinsicht ja super. Ein cooles Spiel, wo man wirklich auch der Kreativität, halt innerhalb von deren Rahmen, den nur ein Spiel gibt, so bärig ausleben kann. Und man auch ganz viele Fähigkeiten lernen kann, die du dann auch außerhalb von Spielen auch nutzen kannst. Also,
ja.
Ich habe mal bei einem Workshop mit einem Jugendlichen gearbeitet, der erzählt hat, dass er seit mehrere Jahre in einem internationalen Team Hogwarts nachbaut von Harry Potter in 1:1, also dass du komplett durch alles durchgehen kannst.
Okay.
Und der war zusammen 12 Jahre alt. Das heißt, der hat mit 9 oder 10 Jahren angefangen mit jemandem aus England, Polen, Finnland und was wo noch die anderen hergekommen sein, an einem Architekturprojekt zu arbeiten.
In Minecraft.
Das muss man sich einmal vorstellen. Also ich glaube, kein Architekt bei uns kriegt das so zusammen. Weißt? Also die Kompetenz, da musst du reden können, du musst Sachen planen können, du musst dir die Sachen einmal vorstellen können, eben auch wieder zurückzukommen auf dem, was in einem Studio wichtig ist. Kommunikation, Zusammenarbeit. Das sind Sachen, Kompetenzen, die da lernen und die Welt kriegt das schon nicht mit.
Ja, weil das ist dann, Minecraft ein guter Spielplatz.
Genau.
Genauso wie Game Jams ein guter Spielplatz sein zum Umfangen.
Genau.
Ist Minecraft so in die Verbindung ein bisschen ins die Software, weil du hast einerseits die Bauer, die was gerne bauen. Es gibt die was gerne mit Redstone immer spielen. Ne?
Genau.
Also wo wieder bis programmieren, also logische Gatter und so weiter umentwickeln. Dann gibt es halt die, was ein bisschen Kunde sein. Oder
genau, ja. Also die Story vielleicht.
Die Story
gestalten und so weiter. Und dann gibt es die Manager, die das also wen koordinieren. Da brauchst du dann alles.
Und dann, der was halt hinmacht. Also,
brauchst
du nicht. Ich halt so aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt mit den Kollegen in einem Minecraft-Projekt starte, 2 Wochen und dann ist halt vorbei. Das ist also halt so die Phase, die 2 Wochen. Aber du wirst nachher durch, du gehst bis. Gibst du zack, ein und auf
genau.
Geht's.
Ja, genau.
Und dann noch 2 Wochen.
Ah,
ja,
passt schon. Ist dann
wieder 18 Uhr. Also,
ja.
ist das auch gut, zu Games zu sagen, okay, Games sein, einfach auch wieder einen Platz zusammenzukommen, so wie ein Game Jam sein,
genau.
Einen Platz zusammenzukommen, vielleicht auf einer anderen Ebene.
Mhm.
Also, ist auch interessant, dass wir den Vergleich zwischen Game Jams in Minecraft machen. Das interessante Zusammenleben, aber das passt gut zusammen.
Ganz genau, ja. Eben, du kannst, das bringt so die ganzen Welten auch wieder irgendwo miteinander in Kontakt, genau. Ja.
Mhm. Und das auch noch zu sehen, also, dass man, weil Minecraft, wenn man halt so wieder sieht, so man will irgendwie was. Bei Minecraft hat ja auch ein bisschen eine Möglichkeit, dass man das zusätzlich machen kann. Nicht? Dass man Programmieren anfangen kann. Nicht?
Genau.
Dass man Mods oder Plugins oder sowas, Geschichten macht, Add-ons irgendwie, oder Texture Packs oder was gibt es noch, Shaders oder unmöglich an Potenzial, was man sagen, in das Spiel, was schon gut ist, noch zusätzlich hinzutun kann.
Genau.
Und den Bereich an Entwicklung kann man wieder auf Sam hinbringen, dass da Game Jams seinen Platz umkau. Ja, das mit Java, aber ich glaube schon, es ist noch ein Java-Game, oder meine ich schon? Das
es gibt noch die Java Edition, die originale, die halt weitergeführt worden ist. Und jetzt gibt es die Redstone Edition. Bedrock Edition. Die sei gleich, wird jetzt irgendwie anders. Ist ein eigener Fork, den sie eigentlich ja Microsoft weiter und Mojang. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, voll pushen, weil du zusammen drin die ganzen Spezialservices und so
genau,
weiter hast. Das ist dann auch, und so geht mobile und so weiter. Ja, ja, ich glaube schon, dass es Basis müssen alle, weil noch Java sein, aber ganz sicher bin ich mir nicht da.
Also ist da dann auch, weil es sind dann auch so die Sprachen, die die Leute noch kennen, die Game Jams kennen sie her. So. Weil ich will jetzt mit Java mein, was sind das, ein Plugin programmieren, das was... Keine Ahnung, was. Also da werden wahrscheinlich wieder der Kreativität kein freien Lauf sein. Oder
genau.
Sein da Leute, was mit Unity umfangen oder,
ja.
Oder mit Code oder wie mit Sigma und seinen Geräten.
Alles. Also wir haben alles schon gesehen sozusagen und wir lassen, also bis jetzt haben wir auch allem jede Freiheit gelassen, mit was die jeweiligen Teams dann arbeiten wollen, weil halt ganz viele mit gewissen Erfahrungen hinkommen. Und innerkommen und auf die aufbauen wollen. Gott, ich meine, wenn ich jetzt da 24 Stunden oder 72 Stunden Zeit habe, ich lerne nicht eine neue Engine.
Ja, das ist schon möglich.
Das ist eher unrealistisch, beziehungsweise dann mache ich mir die Sache noch härter, als sie schon ist. Und findet man eben als Team meistens irgendwo so dann den Weg, ah ja, du kannst das, dann nehmen wir das, ich komme mit dem Grafikprogramm aus, dann schaue ich mit dem zu arbeiten, du hast die Engine drauf, ja, dann nehmen wir halt die Cell und basteln da dann etwas zusammen. Und da von Unity, Unreal, RPG Maker haben wir schon gesehen, Godot, G-Developer, glaube ich, gibt's, hat auch mal jemand gemacht, die Cell Engine nutzt, ja, eben alles, was so auf dem Markt ist, wird halt dann hergenommen.
Was ist das Skurrilste gewesen, was mal schon gesagt hat, gewillt mit Assembly?
Nein, so weit nicht. Ja, wobei, de facto, eben der Simon hat das eh zusammen erzählt, es hat mal wirklich jemand einen Controller gebaut, das war ein Hexaeder, also ein mehrseitiger Würfel. Und jeder hat einen Knopf gehabt und du hast dann erst richtig Tränen, also da war dann ein Gyrosensor drin, der muss mit irgendetwas in Assembly, ich habe Assembly nicht genau zugeschaut, mit Assembly oder mit irgendeinem C wahrscheinlich den Controller programmiert haben, also das haben wir auch schon gesehen. Und der andere, einmal hat jemand etwas mit Twine gemacht.
Twine, also verliehen noch.
Nein, die nicht Twine, sondern Twine, wo du, das ist wie... Kannst du Text Adventures sozusagen
machen? So, okay.
Wo du, weil ich dann sehr spruchlastig, wo du halt dann wirklich Sachen auswählst, wie geht die Geschichte weiter, wie so ein Dialog bauen, wenn du dir halt da zum Beispiel kannst. Dann kannst du halt storylastige Spiele relativ schnell machen, hat auch mal jemand verwendet. Also da.
Ist alles offen.
Hauptsache, das Spiel macht dann Spaß und es funktioniert irgendwie, der Prototyp und man kann es ausprobieren. Genau.
Was ist denn so die Zielgruppe? Ab 16 kommen vielleicht jüngere Leute, die vielleicht den.
Wie gesagt, eben die Jüngste war ja dann mit ihrem Papa zusammen, ja. Er war ganz junge, er ist ja ganz ein aktives Mitglied im Verein, das ist auch ganz cool, dass er dann mit den Leibeln
nur cool.
Und so, der ist volle Julia, volle da dahinter. Es ist wirklich bis jetzt, wie gesagt, Hauptzielgruppe Studenten gewesen, aber unser Ziel war es schon, da ist das Alter wie neu zu drucken und jüngere Leute anzusprechen, weil es einfach auch ein großes, meines Erachtens, ein großes Potenzial hat. Sein halt dann ist halt noch weniger Erfahrung da, weil die meisten eben gerade in einem Jugendalter sich wirklich intensiver vielleicht anfangen zu beschäftigen, so geht es 13, 14 und da so die ersten Schritte wagen, ich glaube, da hindert sie dann oft so der Gedanke, ich kann nicht so viel zum Team beitragen, weil ich noch nie nicht gemacht habe oder wie allem. Und da vielleicht auch schauen, dass wir da die Hemmschwelle wie ein Eindrucken, dass die Cell eben auch kommen können, weil du brauchst wirklich nicht viel Erfahrung.
Nein,
also weil es ist ja das Team, was die Tracken einmal sell und zweitens, du kannst verwenden, was du willst. Du kannst auch
Scratch
hernehmen, das, was du kannst. Oder eben auch, gerade meine Empfehlung, ich bin eher der Game Designer und ich sage dann halt, ja, dann macht es ein analoges Spiel. Irgendetwas mit denen mal umfangen und die mal, da muss ich auch schon überlegen, okay, wie funktionieren Spielsysteme, auf was muss ich denn achten, wie definiere ich eine Regel in einem Spiel, wie bringe ich ein Thema und eine Mechanik zusammen, wie harmonieren die Sachen, das sind eigentlich die Sachen, die in einem analogen Spiel auch umsetzen kannst. Man macht das auch teilweise mit meinen Studenten noch so, dass ich sage, Leute, alles gut, wenn ihr es gut programmieren könnt und so weiter, aber jetzt probiert es einmal, ein Spiel einmal rein analog zu machen.
Ist halt auch eine gute Basis.
Ja, und mit denen kannst du dann, glaube ich, halt einmal gut dann auf andere Sachen wieder aufbauen. Es ist ein anderer Bereich, aber fürs Game Design ist es, glaube ich, ganz gut, mal auch zu sagen, okay, mit den reduzierten Mitteln, die ich habe, wie kriege ich da eine gute Spielidee um. Und Gott eben, wenn ein 14-Jähriger kann auch Schach und ein Blatt Papier
fahren. Ja, hättest du das geklappt. Weil wenn man aber programmieren an sich gehen will, und zum Beispiel, wenn man zuvor Scratch, wenn ich kurz ist ja ein Spielwiese ist auch mal benutzt, geile Scratch, weil so mal wenn aus dem Programmieren also selber kommst, ist das kein Programmieren. Ja, genau. Aber für Leute, die ins Genre vom Programmieren, ist eine super Geschichte.
Genau.
Ne? Ah, weil das ist ja spielerisch aufgebaut, nicht? Mit ein Fuchs oder was ist das?
Ja, so ein Fuchs. Sie haben nie ganz so Katz.
Ja, nein, aber ist das zum Anfang, also für Lernende, sagen wir, im Kindergarten Magari zu erklären, wie das überhaupt im Hintergrund funktioniert, weil ein Spiel ist nicht eine PowerPoint-Präsentation, der was die ganze Zeit durchlaufen.
Genau, da sind Logiken dahinter. Das sind die Algorithmen, die du dir da zusammen die vorschleifen und was weiß ich was. Die du da, die musst in die Denke hineinkommen. Für Scratch, super. Und das Interessante ist ja, Unreal ist ja die größte, eine von den bekanntesten Gaming-Engines. Dann kannst du nach einem ähnlichen Prinzip mittlerweile dir die Spiele zusammenstöpseln. Also die haben Blueprint. Das ist ihre eigene Visual-Block-Scripting-Variante. Mit denen kannst du auch ohne Programmierkenntnisse, so klassisch, kannst du dir die ganzen Logiken zusammenbauen. Und ganz viele tun mittlerweile, gerade im Prototypbau sowieso, auf dem Semi aufbauen, weil es relativ schnell ist. Und auch jemand, der eben nicht so tiptop-Programmierer ist, auch schon viel tun kann. Nutzen das und bauen die Sachen zusammen. Also du kannst dann sozusagen relativ schnell von dem Know-how, was du dir über Scratch aufbaust und in die Denke hineinkommst, kannst du dann relativ schnell dann auch mit einer wirklich mega professionellen Engine dann vielleicht auch schon wieder ein bisschen was ausprobieren und weitermachen. Und legst du mal eine gute Basis.
Ja. Nutzt es halt auch dann in den Game Jams, so gesprochen? Oder ist es eher, dass du eher sagen, ich würde gerne was mit Scratch machen? Oder sagst du, probier lieber erst mal was mit Brettspielen? Oder wie ist denn.
Es ist eine Spielwiese. Eben, der Vergleich mit Minecraft gefällt mir ganz gut, den werden wir jetzt machen. du sollst die Zeit nutzen, um was zu lernen, was auszuprobieren und Spaß zu haben. Und wenn du Lust hast, was Neues zu lernen, go for it. Wenn du willst, was die in eine Sache vertiefen, die du schon kannst, auch gut. Es soll in erster Linie darum gehen, dass du die da kreativ und mit Spaß beschäftigen kannst, mit anderen Leuten miteinander im Idealfall. Die du schon kennst, geht auch. Ja, du kannst auch schon als Team kommen oder den du erst kennenlernst und da deine Spielidee weiterentwickeln. Oder eigentlich weiterentwickeln, de facto, durch den, dass ja Thema vorgeben wird, hilft es nicht, wenn du eben schon mit der Spielidee kommst. Das heißt, es muss alles vor Ort sich eigentlich erst entwickeln, muss mit dem Team miteinander gestaltet werden. Ja, und das ist ja immer spannend, den Kreativprozess zu beobachten. Und dann eben, wie gesagt, ist komplett wurscht, was du dafür verwendest.
Also kann man das so zusammenfassen, dass jetzt, wenn man, wir haben jetzt viel von Minecraft geredet, also eine Spielwiese, ein Playground zum Spielen, zum Probieren, ist auch im Vergleich mit Minecraft gemacht. Mhm. Also wenn Leute Minecraft spielen, als Spieler sein und kein Ron interessiert sich für Redstone, der andere interessiert sich fürs Bauen, der andere interessiert sich für fürs Exploren, fürs Erkundschaften. Und die, so was die drei Sparten, kann man dann wiederum ausdenken und sagen, ja, der mit Redstone ist zum Beispiel der Logiker, der was vielleicht später in Game Jams dann als Programmierer Arbeit machen kann. Ja. Dann der, was gern baut, ich hatte ein Auge fürs Design, ich bin der Designer, zeichne gern oder Grafiker und so weiter. Und der, was vielleicht ein bisschen der, was der Explorer ist, der, was der was die ganzen Dungeons auskundschaftet und so weiter, ist dann der, was ein bisschen eine Strategie auch so entwickelt, wie man etwas genau macht und wie man es umgeht. Und der kann auch dann als Game Design hat das gemacht.
Ja, ja, oder auch Projektmanagement.
Producer-Rolle
hingehen und sagen: Du Leute, wir müssen das und das jetzt machen. Wir können da jetzt nicht mit deinem Scheiß umspielen, wir umlaufen 5 Stunden. Das braucht es auch zum Beispiel.
Der Vergleich ist einfach mega. So Minecraft mit, also das ist einfach ein Spiel mit Dingen zu vergleichen, das ist einfach, das kann man sich nie vorstellen. Aber das Potenzial dahinter ist, denke ich, ja, dann auch, um mal zu sagen, als Spielwiese mit Minecraft anzufangen und man sieht, okay, das gefällt mir mehr.
Genau.
Und dann danach sagen wir, okay, man will vielleicht dann wieder einen Sprung. Keine Ahnung, fangen wir nicht erstmal mit Java-Plugins an oder so oder mit Scratch und dann kommt man in das Thema rein und man ist komplett dabei. Das ist.
Ja, und dann kann man auch zu einem Game Jam gehen und etwas in Minecraft bauen. Zum Beispiel. Wieso nicht? Macht man ein Mod, oder ein Mod für Minecraft, wo plötzlich eine neue Spielvariante du in Sam spielen kannst. Okay, genau so.
Oder irgendein Minigame als Brettspiel, ein Brettspiel in Minecraft als Minigame zum Beispiel. Ja,
Sinn, da kannst du alles miteinander kombinieren.
Das
heißt, ja, und das ist eben, das ist schon die riesige Kraft und das Potenzial von Spiel, weil es so vielfältig ist und Sachen zusammenbringt und gleichzeitig eine von den komplexesten Herausforderungen ist in der Entwicklung meines Erachtens. Also das hat... Doch, Albert Einstein, eines von meinen Lieblingszitate ist, Atome spalten ist ein Kinderspiel verglichen mit einem Kinderspiel. Da steckt so viel drin und ist so eine komplexe Herausforderung, ein gutes Spiel zu machen, weil ja eigentlich du willst ja ein Spiel sein, Motivationskunstwerke, also du musst es richten, dass Menschen etwas dienen. Und das vielleicht für Stunden oder Tage oder Jahre, von denen sie eigentlich nichts haben.
Okay, ja.
Ja. Dann musst du Emotionen generieren, weil wenn etwas keine Emotionen generiert, dann lass es.
Mhm.
Also entweder Erfolgserlebnis, Frust, Spaß unter Anführungszeichen. Spaß ist ein bescheuerter Begriff, weil Spaß bei uns ist nicht eine einzelne Emotion oder Freude, Herausforderung, das Gefühl von, jetzt schaffe ich es gleich, jetzt habe ich es gerichtet.
Das Erfolgserlebnis,
Genau, und das tust du ja, du tust das ja nicht ins Spiel einprogrammieren, sondern du tust das Potenzial dafür da reinlegen, dass die ganzen Sachen beim Spieler oder bei der Spielerin losgetreten werden. Und das ist ein Wahnsinn, sich das, wenn du ein bisschen mehr darüber nachdenkst, wie schwierig das eigentlich ist. Wenn ich eine App programmiere, die eine gewisse Funktion hat, ist es relativ einfach.
Ja,
der Input, der Output.
Genau, der Login ist auch der gleiche Funktion.
Die App tut mir irgendetwas annehmen, gibt mir einen Mehrwert in der Hinsicht, geht etwas schneller, kriege etwas, eine Info, was auch allem. Ja? Aber er hat null mit Emotionen zu tun, hat relativ wenig mit Psychologie zu tun, hat wenig mit mit dem Mensch an und für sich zu tun. Okay, UX-Design ist auch nochmal ein eigenes Paar Schuhe. Aber es kommt ganz stark aus der Gaming-Industrie. Also die ganzen Sachen, die wir sehen, wie ich Leute dazu bringe, eine App zu nutzen, das ist alles in die Spiele erfunden worden, weil sie genau das dienen und das kennen. Motivieren, ansprechen, Emotionen generieren, Geschichten in die Köpfe von den Leuten lostreten, Kreativität fördern. Das alles über ein Medium dass es in so mannigfaltiger Formen gibt. Und eben, es ist nie fertig. Du kannst allem wieder neue Sachen ausdenken, neue Spiele, neue Spielregeln, neue Spielmechaniken. Es kann sich allem wieder weiterentwickeln. Also da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, wo es da eigentlich alles an Spiele in die Welt gesetzt werden kann.
Das ist ein guter Abschluss. Also von Game Jams ausgehend ist dann geht es noch so weit aus, dass man, also der Anfang ist vielleicht, dass man sich interessiert und dann geht es weiter, Game Jams und als Einzelner, dass man da so viele Möglichkeiten eines Südtirol hat, das ist einfach nicht, also dass man nicht gleich aus einer Seite kreative Spiele machen kann, man kann aber auch wirklich ganze Community schaffen und wirklich dann wirklich Leute zusammenbringen und so weiter, das ist Unmengen an, da wird er sicher nicht langweilig. Ja, so in der, genau. Also, und so Game Jams sind dann wahrscheinlich auch echt, also sind auch dann so Lernräume, um so die Teamarbeit zu stärken, die Technik und da ein bisschen den Einstieg in die ganze Spielentwicklung zu bringen.
Ja.
Und schon, dass es so in Südtirol, also außer Brausnomen, keine Studios gibt, aber denk so, wenn die Community wächst, kann da noch viel Potenzial passieren.
Ja, ich glaube auch. Also und soll man ein bisschen die Augen offen halten. Und wer Interesse hat, eben bei uns, beim Verein, auf Instagram-Kanäle, wir haben jetzt auch WhatsApp-Gruppen, wo man dann einsteigen kann, wo man Informationen kriegt, wenn man Interesse hat, bei so Sachen mitzumachen, Game Jams oder bei den anderen Events oder eben die Community, wie man aufbauen will oder einen Beitrag leisten will, dann sind wir da allem froh.
Die Shownotes tun ja nochmal die URL, also die so Website, dass man da auch noch ein paar Informationen, wenn sich Leute dafür interessieren, nochmal hinkommen können. Auf jeden Fall großes Danke dir, Hannes, für den Einblick und der coole Vergleich mit Minecraft, den finde ich echt super.
Mhm.
Also so ein bisschen einen Einblick zu kriegen, auch für Südtirol.
Mhm.
Und wie auch so ein bisschen Tradition in die Podcast ist, lass das letzte Wort dir.
Ja. Ja, danke dir für die Möglichkeit, da über mein Herzensthema Gaming zu reden. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt wieder einmal.
Lauter von Game Jam.
Genau.